Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit eurem Vologen Paul. Das ist unsere Folge 85 mit dem Arbeitstitel Spider-Man im Kiefernwald. Ja, also erstmal heiße ich uns alle herzlich willkommen zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte und es fühlt sich endlich auch septemberlich an, der Anfang des Septembers mit dieser in Brandenburg hier zumindest herrschenden, fast stehenden Luft und extremen Hitze, das Land sah innerhalb von wenigen Tagen sowas von braun und gelb und verdörrt aus, hat es meinem System auf jeden Fall zu einer großen Herausforderung gemacht, so den Alltag zu meistern. Also die Bürolust ist gleich auf null gesunken. Und es war eigentlich eher ein Sitzen oder ein im Wald sich bewegen. Und Ende August, die letzte Ferienwoche, da hatten wir keine andere Wahl. Klassischerweise wir reden schon seit 2 Jahren davon, dass es das 10. Jahr ist, aber in diesem Jahr kamen wir wieder auf 10 Jahre. Anscheinend sind wir vor 10 Jahren hier auf dem Zinken losgelaufen, auf unserem Wildnisplatz im Fläming, südwestlich von Berlin, mit dem Ziel, einmal um Berlin herumzulaufen. Und ich wollte das gerne mal alleine am Stück machen, unentdeckt und inspiriert wie Rüdiger Neberg. So ganz früh hatte ich so das Bild, dass ich dann auch irgendwelche Tiere von der Straße kratze und da als Waldläufer durch den Brandenburger Forst husche. Aber dazu ist es nie gekommen. Ich habe dann zu viele Kinder gekriegt und musste arbeiten und hatte immer tolle Menschen um mich herum und so. Es kam nie zu diesem langen, ich hätte so mit 3 Monaten gerechnet, Alleinabenteuer. Und irgendwann habe ich gedacht, ey, bevor ich es jetzt gar nicht mache, mache ich daraus mit meinen Lieblingsmenschen, was das Alter ist, ja immer Quatsch, von Lieblingsaltersgruppen oder Bevorzugten zu sprechen. Aber irgendwie schwingt da was schon seit vielen Jahren in dieser Altersgruppe, diese endpubertären Jugendlichen oder jungen heranwachsenden Erwachsenen, also so die Ende der Schulzeit und Anfang des Studiums oder der Ausbildung. Ich liebe es, mit diesen jungen Menschen, die engagiert, interessiert, neugierig, witzig, spritzig, voller Energie und manchmal zu Tode betrübt sind und sich so aufmachen ins Leben. Und seit 10 Jahren legen wir also mit unserem Ausgangspunkt hier im Zinken, da ging es viele Jahre nach Norden, dann irgendwann natürlich nach Osten und dann nach Süden, legen wir jedes Jahr eine Etappe zurück. Und wir laufen ungefähr, ich glaube, wir sind 5 Nächte draußen inzwischen, fahren mit dem Zug zu unserem Endpunkt vom letzten Jahr, graben unseren Schatz aus, also der ist ganz klassisch, traditionell in einer Plastiktüte, in einer Plastikbox und noch einer Plastiktüte unter der Erde vergraben und abgetarnt. Und da drin sind einfach Erinnerungsstücke aus den letzten Jahren. Und jedes Jahr wandert mindestens eins aus dem Vorjahr in die nächsten Runden. Und somit haben wir dann tatsächlich da drin ein Holzstück, ist es, was beschnitzt wurde. Wir nennen es das Eichenschild von Thorin. Unser Redegegenstand seit der ersten Tour 2000. Naja, wenn es 10 Jahre sein sollen, 14 in dieser Schatulle. Und es geht uns nie um Strecke. Es gibt diesen Streckendrang natürlich. Es geht uns hauptsächlich aber um andere Dinge, die weit über dem Ziel, eine bestimmte Kilometeranzahl oder so zurückzulegen, stehen. Und das Hauptziel ist, unentdeckt zu sein. Also als Gruppe nicht gesehen zu werden. Oder sagen wir so, manchmal werden wir vielleicht gesehen, aber nicht entdeckt als das, was wir sind. Nämlich eine ziemlich große, wir waren dieses Jahr 17, manchmal sind wir 12, manchmal 15 Menschen, die sich durch den Wald bewegen. Und in diesem Jahr ist es uns gelungen, niemals So, dass wir es zumindest mitbekommen haben, man weiß ja nie, was da irgendwo im dunklen Wald irgendwo hockt und uns sieht, von dem wir aber wiederum nichts sehen. Und da die ja unser Spiel nicht mitspielen, dann kommen sie nicht zu uns und sagen, ah, erwischt, aber wir haben nichts mitbekommen, dass wir als Gruppe gesehen wurden. Und das ist manchmal sehr herausfordernd und zeitaufwendig und braucht viele Absprachen, Training, Routinen und auch Erfahrung, wann man wo sich wie in der großen Gruppe bewegt. Natürlich ist unsere größte Herausforderung bei diesen Temperaturen eigentlich auch wie in den letzten Jahren, das Wasser. Wasser zu besorgen, unentdeckt, kann manchmal fast unmöglich sein, wenn der Durst schon so hoch ist, dass die Lippen trocken sind und man nicht mehr klar denken kann. Und dann erweichen wir unsere Regel, unentdeckt zu sein und suchen uns die schönsten jungen Scouts heraus, kämmen sie, ziehen ihnen ordentliche Sachen an und schicken sie als brave, engagierte, wandernde, fahrradfahrende Jugendliche mit 60 leeren Wasserflaschen ins nächste Dorf. Und geben ihnen natürlich noch mit auf den Weg, dass sie eine gute Story erzählen müssen, die unsere Anwesenheit definitiv verschleiert. Also das ist so. So Notlösung haben wir es auch eingebaut, sodass es praktikabel ist, dass es weiterhin Spaß macht, auch unentdeckt zu sein, weil am Anfang habe ich noch so diese Utopie gehabt, ich gehe ohne Karte und man ist ja einfach immer nach Norden und irgendwann kennt man Orte und dann, aber ehrlich gesagt, in so dann doch relativ dicht besiedelten Räumen mit Flughäfen, mit Autobahnen, mit Kanälen und Flüssen und vielen zivilen Hindernissen unterwegs zu sein, ist ohne Karte einfach super ermüdend und zäh, weil man muss vorausplanen, welche Stadt man wo wie umlaufen will oder Siedlung und meistens ist es dann doch anders, als es auf der Karte aussieht. Spannend bleibt es trotzdem. Also dieses Hilfsmittel gönnen wir uns und haben einfach tierisch viel Spaß. Wenn wir es dann noch schaffen, unsere zweite Regel einzuhalten, nämlich, dass es allen gut gehen soll, das ist die Regel, die auch bei unseren Camps ganz oben steht, an der sich dann alle anderen Verabredungen aufhängen, verändert es auf jeden Fall das soziale Klima innerhalb der Gruppe, obwohl wir sehr heterogene Zusammensetzungen sind. Einige sind jahrelang dabei, einige zum ersten Mal, einige ganz jung, einige schon älter, Mädchen, Junge, Queer, nicht genau wissend wohin, also alles bunt durcheinander. Und wenn wir sagen, es soll allen gut gehen, dann meinen wir damit auch unsere befällten Brüder und Schwestern, die anderen Säugetiere und die anderen Insekten, die Gliederfüßler, auch die Mücken, was manchmal sehr schwer fällt, auch die Zecken und auch die Amphibien und Eidechsen und Schlangen und natürlich auch den Vögeln, also denen soll es so richtig gut gehen. Und um die Liste komplett zu machen, natürlich auch das ganze Pflanzenkönigreich und immer mehr auch dem Pilzkönigreich. Gleichzeitig aber auch den Dingen, die da sind, also die von entweder Menschen geschaffen wurden, liebevoll eingerichtete Plätze oder hässliche Spuren wie Müllablagen, wo wir unseren Kapazitäten entsprechend gucken, okay, wie viel können wir mitnehmen, können wir es verräumen, können wir gute Spuren hinterlassen, wenn wir überhaupt Spuren hinterlassen, denn das ist die letzte und dritte Regel, das ist, dass wir Plätze schöner hinterlassen wollen, als wir sie vorgefunden haben. Also wir bemühen uns und versuchen unser Bestes. Wir wissen nicht genau, ob uns das immer gelingt. Aber für eine Feuerstelle von uns wirst du definitiv nicht entdecken. Zu den Zeiten, wo wir noch offene Feuer gemacht haben, machen wir seit ein paar Jahren nicht mehr, da wir in Zeiten von Wärmebilddrohnen nicht garantieren können, dass wir nicht entdeckt werden und das Risiko zu hoch ist, da saftige Strafen abzufangen. Denn diese Gesetze und Verbote, Feuer zu machen bei Waldbrandstufe 5, hat ja mit zwei Sachen zu tun. Einerseits mit der Möglichkeit eines Feuers, sich unglaublich schnell auszubreiten, wenn wir uns in Monokultur Kiefern, Stangenholz befinden und alles die gleiche Größe und Qualität hat und trocken ist. Und ich glaube, der Hauptgrund ist allerdings die Unfähigkeit der modernen Menschen, ein sicheres Feuer zu machen. Und da stecken wir sehr viel, haben wir damals sehr viel Liebe und Zeit, Energie eingesteckt, also haben einen guten Untergrund geschaffen mit Sand ohne organischem Material von Maulwurfshügeln, Fuchsbauten, Sandwegen. Und darauf stand unser kleines Kochfeuer, effizient, nur so viel Holz wie nötig, um unser Essen zu machen. Social Fire, also soziale Feuer, laute Singabende und so weiter, das klemmen wir uns in der Woche. Taschenlampen in höchsten Notfällen. Und es herrscht eine unglaublich hohe Disziplin. Es gibt natürlich auch manchmal Nerven, blank liegende Nerven, die dann zu Streitereien und Reibereien, Konflikten und so weiter führen. Das gehört dazu, das bringt die Gruppe noch näher zusammen. Und gleichzeitig ist inzwischen die Form so klar, die Verabredung so eindeutig und jede Person, die da hinkommt und schon mal da gewesen ist, weiß ganz genau, worauf sie sich einlässt, dass einfach die Disziplin unglaublich hoch ist. Das heißt, wenn wir unterwegs sind, wenn wir laufen, wird nicht gequatscht, nicht laut geredet, nicht aus der Scoutline, also aus der hintereinander laufenden Menschenreihe ausgebrochen, es wird nicht über unnötiges Zeug gequatscht. Und wenn unser Signal kommt, Achtung, Gefahr, man weiß nie, was es ist, wenn man zu weit weg ist und nichts sieht, das ist bei uns der Kolkrabe, der hier auf dem Platz dem Zusammenrufen dient, dient er uns da draußen als Achtung, schnell weg, aber nicht zu schnell, denn hektische Bewegungen sind sehr auffällig. Und dann liegen wir da unwissend, worum es eigentlich ging, was eigentlich los ist und müssen uns einfach nur in Geduld üben, ausharren und warten und vertrauen, dass die Person, die den Ruf abgelassen hat, einen triftigen Grund dafür hatte, bis dann endlich die Hohltaube kommt und uns aus dem Wald wiederholt mit ihrem Hol raus, hol raus, hol raus, hu, hu, hu. Und dieser Ruf ist sehr leise und trägt nicht so weit, das heißt, oft liegen wir noch viel länger, als es eigentlich nötig gewesen wäre. Und verloren gehen tut niemand, weil niemand geht auf eigene Faust los, weil der Mensch, der den ruft, von Gefahr abgesendet hat, diese Person ist es auch, die Endwarnung gibt. Und so lange bleiben wir liegen. Wir dürfen nur nicht einschlafen. Weil man findet uns, wenn wir gute Verstecke haben, sehr schwer. Das ist so die Grundverabredung, um euch so ein Bild zu geben, wo wir da waren am Ende der Sommerferien. Mit einer Ergänzung noch, dass diese drei Regeln nicht entdeckt zu werden, ihr könntet da jetzt noch viel mehr drüber sagen, wie wir das letztendlich jetzt lösen. Es hat sich entwickelt im Miteinander unterwegs sein. Mit der Verabredung soll allen gut gehen und der Verabredung keine Spuren zu hinterlassen oder Plätze schöner, als sie vorher waren, haben wir festgestellt in den Jahren, das ist eine absolute Utopie. Es ist unmöglich, weil es gibt immer irgendjemanden, den es wahrscheinlich nicht gut geht, nur damit es uns gut geht. Seien es die Pflanzen, die wir essen, um unsere leeren Mägen zu stillen. Sei es der Witwer, der auf dem Friedhof das Grab seiner Frau pflegt und sich einfach nur fragt, was machen diese komischen jungen Leute da am Wasserhahn und vielleicht eine Unsicherheit in sich trägt, die wir von außen nicht sehen, die in keinem Fall in unserem Interesse ist, weil wir wollen es ja, dass den Leuten eigentlich gut geht und das möglichst unauffällig ist, was uns nicht immer gelingt in bestimmten Einzelaktionen. Und so dröselt sich eigentlich bei jeder dieser Verabredungen immer wieder Situationen, alltägliche Situationen auf, wo es unmöglich ist. Also eine plattgelegene Stelle auf dem Gras, die kriegt man nicht wieder wunderschön. Die ist einfach plattgelegen und wenn da noch eine Isomatte lag, ist die viel zu rechteckig, um als Tierliegeplatz durchzugehen. Ja, und mal ein bisschen Kreativität zeigen. Und einfach hinnehmen, dass diese drei, ich sag mal, Verabredungen, Gesetze, unter denen wir uns gemeinsam bewegen, Utopien sind. Aber sie verändern unsere Haltung und sie verändern unser Miteinander. Und ein Effekt ist, diese hohe Disziplin, diese hohe Hingabe zu unserer Verabredung. Und ich habe schon Erwachsene dabei gehabt aus unseren Weiterbildungen, die davon gehört haben und ganz neugierig waren, unbedingt mit wollten und dann mitkamen und am Ende der Woche gesagt haben, nie wieder. Was macht ihr? Ich will doch den Wald genießen und mich nicht immer nur an den dreckigen Ecken verstecken und an den schönsten Tageszeiten irgendwo im Busch liegen und nachts laufen, wo ich nichts sehe und mein Gepäck die ganze Zeit schleppen, dann kann ich ja nicht mal reden mit den Leuten über tolle Sachen, die ich sehe oder Fragen habe, weil man ja leise sein muss und was macht das für einen Sinn? Also, wir wollen das. Und der schönste Effekt für mich, so das schönste verborgene, ehrlich gesagt auch unerwartete, wie sagt man denn, unerwartete, nennen wir es doch ein Geschenk, was sich da entfaltet hat, ist, dass wir irgendwie am Ende immer wieder uns nicht nur einwalden, sondern auch einrehen. Also die Rehe sind oft die treuesten Begleiter, die wir überall treffen, von Revier zu Revier. Und wir sind meist zu gleichen Zeiten unterwegs und bleiben auf ähnliche Art und Weise vor der Waldkante stehen, bevor wir auf offene Lichtung treten. Und mir ist es schon ein, zwei Mal passiert, dass 100, 150, vielleicht 200 Meter neben mir ein Reh, genauso wie ich an der Waldkante stand und horchend, lauschend, viel besser als ich riechend, abgewartet hat, ist alles frei draußen, kann ich raus. Und die Rehe haben auch die versteckten Pfade, die neben den Wanderwegen führen. Die kennen sich einfach richtig gut aus in diesen kleinen Revieren. Und wenn dann ein Revier nach dem nächsten kommt, hast du immer Wesen, die sich richtig gut auskennen in ihrer Gegend. Also oft spielen wir so dieses Spiel, frag die Rehe, da findest du die guten Verstecke. Und da findest du die guten Wege, wenn du nicht auf menschgemachten Wegen laufen willst, hier gut rauszukommen aus Nadelöhren zum Beispiel, die es auf vielerlei Art und Weise geben kann, wenn man nicht entdeckt werden will. Also, das soll genug sein zum Setting und wir machen das halt, wie gesagt, schon viele Jahre. Dann gab es immer mehr Jugendliche, so dass wir teilweise auch mal drei Gruppen hatten. Eine Nordgruppe, eine Südgruppe und eine zweite Nordgruppe, die dann 8 Jahre hinter uns losgelaufen ist oder sechs, also viel zu weit, um uns jemals einzuholen. Und die Nord- und Südgruppe hat sich vorletztes Jahr getroffen und wir haben uns das so romantisch vorgestellt, wenn wir uns dann endlich begegnen, seit 3 Jahren, 4 Jahren, gucken wir jedes Jahr nach der Tour auf die Karte und denken, ah, können wir uns da oder da, mal gucken, wie viel wir schaffen, aber Kilometer soll nicht das Ziel sein. Also es gab schon immer wieder wildeste Ideen und Vorstellungen, wie dieses Zusammentreffen sein wird. Und dann bildete sich bei dieser einen Tour ab, es ist machbar und es ist schaffbar und entweder treffen wir uns gleich am Anfang der nächsten Tour im nächsten Jahr oder wir ziehen es durch. Und wie das halt manchmal so ist, wenn es dann in greifbarer Nähe ist, kommt so der Drang und dann die Südgruppe hat einen unglaublichen Gewaltmarsch hinter sich und wir hatten auch einen anstrengenden Marsch, wo wir dann plötzlich dann doch Strecke machen wollten zur Dämmerung und letztendlich haben wir uns nachts um eins getroffen und es war ein Hallo, Hallo, Schnarch und Rüdiger und ich haben uns noch eine halbe Stunde genommen und waren eigentlich viel zu fertig, um irgendwelche Worte miteinander zu wechseln. Und es war sowas von unromantisch, denn am nächsten Morgen mussten wir ganz früh weiter und hatten kein großes Fest, keinen großen Austausch. Wir haben uns alle umarmt, uns gefreut, uns zu sehen, haben festgestellt, dass wir alle ähnlich stinken und uns freuen, dass wir uns gefunden haben. Aber die Romantik ist verflogen. Die findet immer wieder, und das auch fast alltäglich, gibt seltene Tage, die keinen romantisch verklärten, wunderschön erfüllenden, glücklichen Moment hat. Und in diesem Jahr, wird so ungefähr Königs Wusterhausen, da so die Ecke. Also wir sind in diesem Jahr noch ein kleines Stück nach Süden gewandert und bis wir auf der Höhe des Zinkens schon waren, nur dass der noch Luftlinie 70 Kilometer in Richtung Westen von uns entfernt lag. Und wir natürlich nicht gerade gehen auf der Karte und auch nicht Luftlinienkilometer, wir laufen mindestens das Vierfache. Und sind jetzt auf jeden Fall in der vierten Himmelsrichtung unterwegs. Norden ist durch, Osten ist durch, Süden ist durch. Die letzten Jahre geht es nur noch Richtung Westen, bis wir dann hier am Zinken wieder ankommen aus der anderen Himmelsrichtung. Und es war schon irgendwie so ein erhebendes Gefühl auf der einen Seite und auf der anderen Seite, da wir so eine große Gruppe waren und schon Erfahrung hatten, wie es ist, sich als große Gruppe zu bewegen vom letzten Jahr, auch herausfordernd, weil wir in diesem Jahr so viele neue Jungscouts dabei hatten wie noch nie. Auch sogar zwei, drei, die noch nie bei uns in der Wildnisschule waren, aber bei Wildnisschulen, die ich gut kannte, mit denen habe ich dann vorher telefoniert. Also es ist so sehr, wir sind sehr vorsichtig, wie wir da wie mitnehmen, weil es macht vielen Leuten einfach keinen Spaß und dann muss man die irgendwie mitschleppen oder irgendwo dann am Zug absetzen. Und wir, auch wenn es manchmal hart ist und an unsere Grenzen geht, wir wollen das, ja. Und die Kids, die bei mir quasi groß werden, aus den Camps heraus in die Teams reingehen und irgendwann sich entschließen mitzukommen, was nicht alle tun, die wachsen da sozusagen rein und denen ist relativ klar, was uns erwartet. Die haben darauf richtig Bock. Und wir hatten dieses Jahr Glück, dass die neuen Scouts, ich hoffe sehr, dass sie wiederkommen, genauso Bock hatten wie wir und da schön reingepasst haben. Und die älteste Häsin, so würde ich sie mal nennen, ist Annika, die jetzt seit ich glaube, 5 oder 6 Jahren dabei ist. Also niemand von den aktuellen Teilnehmenden ist so lange dabei wie sie und so kontinuierlich. Die war jetzt als Teamerin an meiner Seite und die hat mir diese ganze Essensproblematik vom Hals gehalten. Und das ist natürlich, wenn du rationierst, kein Zucker dabei hast, keine Milchprodukte, keine Öle, also wenig Fette. Wir haben Fette in Nüssen drin. Wir haben einfaches Frühstück, Müsli. Wir haben eine Brotzeit, die meist immer aus Pastete und Zwiebel und Gurke oder Gurke, Pastete und Zwiebel und 2 Brotscheiben, manchmal 3 besteht. Und wenn wir Pflanzen finden, noch aus Beikost von Wildkräutern. Und dann gibt es so 2, 3 warme Mahlzeiten. Meist bleibt es bei 2 Mahlzeiten am Tag. Und dann nochmal so ein Seelenriegel, der eher gut für die Seele ist, weil der ist relativ klein. Also wir knapsen ganz schön mit dem Essen und natürlich wird irgendwann gejapst. Und es gibt dann auch viel Redereien und Diskussionen, also Diskussionen, Gespräche und Gruppenentscheidungen, denn wir haben beschlossen, dass Entscheidungen, die zu treffen sind, die die ganze Gruppe betreffen, wir im Konsent entscheiden. Also zumindest darf keiner Nein sagen. Wenn eine Person Nein sagt, machen wir es nicht. Wenn alle los wollen und eine Person sagt Nein, auch wenn sie es nicht begründet, dann bleiben wir. Und der Wunsch ist aber dahin zu kommen, zumindest nicht, man muss ja nicht Ja sagen, aber als eine Person den Prozess von 17 anderen zu blockieren, wenn nicht wirklich ein triftiger Grund dahinter liegt, ja, Blasen am Fuß oder starke Kopfschmerzen, manche vertragen das Wasser nicht und so. Also es gibt durchaus triftige Gründe. Wenn es aber nicht so richtig erschließbar ist und es eher an schlechter Laune oder Griesgrämigkeit oder Faulheit liegt, ist es schwierig und das lernen wir Jahr für Jahr. Besser dahin zu schauen und mehr zum Entscheidungen zu treffen, also persönliche Entscheidungen zu treffen zum Wohl der Gruppe. Denn soll ja allen gut gehen, ist ja unsere Utopie. Und das ist sehr gelungen in diesem Jahr. Und ich habe es nicht so in Erinnerung, dass wir so eine Vielfalt von den Vorhaben, wir nehmen uns ja immer tierisch viel vor, was wir alles machen wollen in der Woche, dass wir so viele von diesen Vorhaben umsetzen konnten. Also es gibt Alltagsroutinen, die endlich mal in Anwendung kommen, weil hier geht's um was. Ich muss Spuren lesen am Abend, um den Schlafplatz abzuchecken und das gleiche früh morgens. Die erste Person, die wach ist, das Checken sind frische Spuren war. Was war los heute Nacht? Müssen wir hier schnell weg? Sind wir hier entspannt? Sind wir hier safe? Man muss viel Sitzplatz machen, denn das sind unsere Wachen, die an Sichtachsen Wege abstellen, weil wir meist im Gebüsch irgendwo sitzen, wo man nicht gut sehen kann. Um uns ein bisschen Safe Space zu kreieren, wo wir mal ein bisschen lauter sein können. Das unverweigerlich passiert, wenn es ums Essen geht. Oder um schmerzhafte Füße. Und wir müssen auf die Vögel lauschen, weil die sind unsere wirklich stetigen, treuen Begleiter und enge, enge Verbündete. Weil jeder Vogelalarm könnte etwas sein. Jedes rennende Reh, jeder rennende Hirsch, jede Aufregung im Wald regt uns genauso auf und der Puls geht höher. Also so die Sachen, die wir in den Camps am Zinken üben, vorstellen, lernen, Werkzeuge, Methoden, die wir uns aneignen, werden da wirklich in die Praxis umgesetzt. Und natürlich geht es jeden Tag um Spuren und Zeichen und wir leben sozusagen die Draußenschule. Und das klingt nicht immer, weil wir manchmal mit körperlichen Wehwehchen zu tun haben oder anderen persönlichen Themen. In diesem Jahr ist es in meiner Wahrnehmung, manchmal habe ich da so Verzerrungen, wahrscheinlich war das schon mal so vorher, man müsste mal andere Menschen noch fragen. In meiner Erinnerung war es nie so gelungen und wir haben uns so in die Federn rein vertieft, in die Plumologie und in die Knochen, anhand der Fundstücke, die wir unterwegs gefunden haben. Also es war gigantisch. Es gab so kleine Federlectures für die, die wollten. Ne? Manche wollten rumdaddeln und mal Füße von sich strecken, Riegel essen, Blödsinn labern. Wenn man den ganzen Tag schweigt, ist das manchmal sehr, sehr wichtig und kann für große Entspannung sorgen. Aber es gab immer mindestens 4, 5, manchmal auch mehr als die Hälfte der Gruppe, die sehr interessiert mit ihren eigenen Federn da saßen und sich wirklich tagelang damit beschäftigt haben, die Grundfrage zu beantworten, gehört diese Feder an die Hand, an den Arm, also an den Flügel, oder an die Schwanzflosse. Spitze, wollte ich fast sagen, an den Stoß, an die Steuerfedern hinten. Das sind die drei Hauptgefieder. Und für die Fortgeschrittenen haben wir dann schon angefangen, ein bisschen in die Deckfedern und in meine Lieblingsfederkategorie Alula, die Daumenfittiche, reinzugehen. Aber das haben wir ganz vorsichtig gemacht und dass es nicht zu viel Infos sind. Und da wir immer unterschiedliche Federn von unterschiedlichen Vögeln gefunden haben, aber die Buchfink-Handschwinge ähnliche Merkmale hat wie die Bussard-Handschwinge, nur 20 mal so klein ist und dann doch anders aussieht. Und Steuerfedern am Schwanz außen ganz anders aussehen als innen. Also jede Feder am Schwanz hat eine typische Form, aber je nachdem, wo sie sitzt, sieht sie anders aus. Ist auch das, diese drei Kategorien zu unterscheiden, gar nicht so leicht immer. Und ich hatte das Gefühl, bei einigen ist es so richtig gelandet und bei anderen, die haben so richtig den Federvirus geschluckt. Und wenn jetzt ihre Freunde, Eltern und ihr Umfeld definitiv mit mehr Leichtigkeit beglücken, bin ich ziemlich fest davon, der Überzeugung. Und ich habe junge Menschen gesehen, die die ganze Woche diese Uhu und Waldohreulen und Bussard und Milan Federn in der Hand gehalten haben und sie gestreichelt haben und die sahen am Ende besser aus als vorher. Und so eine große Oberhanddecke von 17,5 Zentimetern sagt ja etwas aus, dass diese Handschwinge mindestens 3, 4, 5 mal so groß sein muss. Und das ist der Rotmilan. Die haben echt riesen Deckfedern, die ja als Kleingefieder bezeichnet werden. Und dann eine Deckfeder vom Buchfink, die ungefähr 1,5 Zentimeter hat, zu vergleichen, nebeneinander zu legen zu vermitteln, das sind beides die gleichen Federn und es macht so Klick in den Leuten, das ist einfach der Hammer. Und manche standen immer wieder auf dem Schlauch, so wie ich, auch so oft. Und dazu kommen wir gleich. Und das zweite große Thema, das wir aufgemacht haben, waren Knochen. Also ich beschäftige mich schon seit Jahren mit der Anatomie und check's einfach nicht. Ich habe mir Bilder angeguckt und mir 3D-Animationen angeguckt und mir den Tod der Tiere angeguckt und immer wieder vergesse ich schnell. Und ich hatte das Gefühl, dass es dieses Jahr einen Durchbruch gab. Wir haben große Knochen gefunden, kleine Knochen gefunden und hatten ein unvollständiges Kuhfuchs-Halbskelett dann nachher liegen. Eine Seite zumindest halb vollständig, aber man konnte sogar das Becken reden, Beinknochen, verstehen, warum die so schnell sind, so gut rennen können, mit welchen Fingern die laufen, wie die Zähne aufgebaut sind. Also wir haben ganz viel gelernt über diese Tiere anhand ihrer Knochen, die sich ja als eine Hinterlassenschaft, ein Zeichen sehr, sehr lange halten. Und natürlich das Gewicht nicht unbedingt verringern, weil Essen wurde weniger während der Tage und Knochen wurden mehr. Ziemlich viel Knochen geschleppt. Und ich wollte auch. Ich hatte so richtig Bock. Und da haben wir ein schönes Fenster gemacht am Ende, wo wir so ein Tier auf den Boden gelegt haben, auf unsere Tafel, die der Erdboden war. Also das ist so Schule. So stelle ich mir Rucksack und draußen Schulen vor. Es hat einfach richtig Spaß gemacht. Ja, und neben dem war das, wir setzen uns meist so eine Intention, so ein inhaltliches Überthema. Und das war in diesem Jahr so ganz klar auf Netzwerke, auf Verbindungen zu gehen. Verbindungen anhand der vereinzelten Spuren und Zeichen, Sinneseindrücke, Naturphänomene, die wir sehen, die wir erleben, die wir entdecken in der Landschaft, die zusammenzubringen, also Brücken zu bilden und zu gucken, ah, wie hängt dieser Baum mit diesem Boden, mit dieser Erderhöhung zusammen und warum ist das hier so angepflanzt und was bedeutet hier dieser Weg und warum sind hier so viele Spuren von denen und. Immer wieder so reinzugehen in diese Fragestellung, ohne den Anspruch jetzt da alles exakt und wissenschaftlich korrekt zu beantworten zu können, aber schon so einen wissenschaftlichen Anspruch, etwas zu verstehen und zu durchdringen. Und dieses Netzwerk, dieses Geflecht in diesem gestörten Gleichgewicht, in dem wir uns dort bewegt haben, kleiner Spoiler für die Endgeschichte, herauszulesen war nicht immer einfach. Und selbst wenn mir Sachen aufgefallen sind, weil ich mir bestimmte Fragen schon seit Jahren stelle, war es dann noch umso schwieriger, das sinnvoll und zu vermitteln, ohne jetzt in tausend Einzelheiten und Details abdriften zu müssen, weil so richtig aufnahmefähig bei der großen Hitze und bei starken körperlichen Anstrengungen. Für viele Infos waren wir bei diesen Fenstern nicht, aber es ging immer wieder darum, wie frage ich, wie blicke ich auf Welt, um Netzwerke und Verbindungen und Zusammenhänge zu verstehen, um ja, sich auch gleichzeitig dadurch ganz automatisch mehr als Teil dessen zu verstehen, dass wir ja sowieso sind, ob wir es fühlen oder nicht. Genau, und das letzte Sozialfenster, wir machen klassischerweise seit 4 Jahren immer eine Emo-Runde, alle warten schon immer drauf, da fließen Tränen, da wird geteilt und ausgepackt, wie es einem so ergangen ist im letzten Jahr. Das waren wir nicht ganz am Anfang, da wollen wir los, da haben wir, sind wir hochmotiviert, aber spätestens am letzten Tag im Wald, bevor wir wieder in die Bahn steigen, um zum Zinken zu fahren und unseren Abschluss zu feiern und zu singen und am Feuer zu sitzen und unsere Geschichten zu teilen. Spätestens da nehmen wir uns immer Zeit für die Emo-Runde und die dauert, solange sie dauert. Und die ist, das kann ich einfach nur sagen, jedes Jahr ist es einfach vorprogrammiert, dass es da ans Eingemachte geht. Und wenn dann zwei, drei Leute einfach auspacken, lädt es natürlich alle ein, auszupacken. Und die Grundregel ist, dass das in diesem geschützten Rahmen bleiben darf. Und das ist erstaunlich und manchmal auch traurig und erschütternd zu sehen, was diese jungen Menschen so im tiefsten Herzen immer wieder berührt und bewegt, obwohl oft von außen die so voller Energie strotzen. Und wenn wir da draußen sind und das tun, was uns Spaß macht und uns über Dinge unterhalten, die wir gut finden und schön finden und uns gegenseitig das Hirn schmeicheln, dann doch auch oft traurig oder unsicher, oder ratlos machen. Ja? Und ja, das, da wird es dann emotional. Und in diesem Jahr haben wir ja noch eine, weil das Thema immer wieder aufpoppte, haben wir noch eine Runde über Zweifel und Unklarheiten mit dem Blick auf die Zukunft gemacht. Das haben wir zum ersten Mal gemacht. Und ich habe mich da eigentlich relativ rausgehalten. Ich bin ja viel zu alt, ist viel zu lange her bei mir. Und ich habe dann die jungen Erwachsenen, die vor ein paar Jahren Abi gemacht haben, erzählen lassen, wie war denn so ihr Übergang an die, die jetzt kurz vorm Abi stehen oder Schulabschluss bevorsteht und sie noch nicht genau wissen, was zu machen und so unsicher sind, soll ich das studieren oder jenes oder doch eine Ausbildung oder doch erstmal gar nichts. Und das war eine herrliche, schöne Runde und erstaunlich immer, wie konzentriert sich gegenseitig zugehört wurde und was da so für Sachen immer wieder zutage kommen. Das größte Fazit und Learning für mich war, der Zweifel bleibt, auch wenn ich eine Entscheidung getroffen habe. Man denkt immer wieder, ist es jetzt das richtige Studium? Ach, wechsle ich nicht doch vielleicht? Ist es der richtige Job? Ist es die richtige Wohnung, die richtige Stadt? Und ich glaube, dass das wirklich ein Glücksgriff ist, so anzukommen, dass man diese Grundlebensfragen nicht mehr stellt, sondern sagt, ich lebe hier, ich bleibe hier und ich tue das, was mich glücklich macht. Und im Augenblick kann ich mir nichts anderes vorstellen. Ich glaube, dass das wirklich in den heutigen oder generell, glaube ich, solange es den Menschen gibt, nicht nur mit Können und Skills und Einsatz zu tun hat, sondern manchmal einfach auch mit Glück. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ja, das war so unser Impact und dann gibt es in jeder Tour mindestens ein oder zwei Events, die so die ganze Gruppe so durchschütteln. Das sind unangenehme Spuren, hässliche Spuren. Einmal war es die Autobahn. Wir mussten ja viele Autobahnen queren, was relativ einfach ist, weil es überall Unterführungen, Überführungen, Wildbrücken etc. gibt. Man muss die Wildkameras abdecken. Bundesstraßen B1, B5 und so sind viel herausfordernder. Das geht am Tag gar nicht. Jedenfalls haben wir diese Autobahn, wir wussten, wir wollen Autobahn queren und wir waren so 3 Kilometer entfernt und wir haben nachts gelaufen, wir haben aus 3 Kilometern Entfernung das Gummi der Reifen von der Autobahn gerochen und es hing in unseren Nasen, wir sind es nicht mehr losgeworden und haben uns dann lang darüber unterhalten, wie viel Gummi eigentlich ständig abgerieben wird auf unseren Asphalten und an unseren Schuhsohlen und es hat uns echt schwer erschüttert und beschäftigt oder Mülldeponien etc. Also ihr könnt euch vorstellen, diese so traurige, negative Spuren, die Menschen im Wald hinterlassen, die ein eindeutiges Zeichen sind für fehlende Verbindung, für fehlendes Verständnis, für Ignoranz oder Dummheit, muss man einfach auch mal so sagen. Und in diesem Jahr war es, ich meine, ich kenne Kiefernmonokulturen und ich weiß, dass die Kiefer und weiter im Süden die Fichte, der Forstbaum ist, es hat eine lange Forsthistorie und lange Geschichte und ist ziemlich gut erklärbar eigentlich, warum das so ist, obwohl viele auch wissen, das ist nicht gut für den Boden und nicht für die Arten. Jetzt haben wir den Borkenkäferbefall. Seit vielen Jahren wird schon von Umstrukturierung der Wälder gesprochen und in vielen, vielen Wäldern ist auch schon in die Tat umgesetzt. Es gibt viel, was wir da nicht wissen. Jetzt kommt Klimakrise dazu. Also so Forst ist ja ein Riesenthema und es ist eine riesengroße ökonomische Interessensgemeinschaft, die im gleichen Gebiet unterwegs ist wie wir. Die Jäger haben ein anderes Interesse als die Förster, obwohl die oft auch sich sehr schön überschneiden können. Die SportlerInnen haben anderes Interesse, ob sie Mountainbike fahren oder laufen. Die Yoga-Waldbaderinnen haben anderes Interesse als die Wildnis-Freaks, die da nicht gesehen werden wollen und eigentlich ihre Ruhe haben. Also jeder hat unterschiedliche Ideen und Vorstellungen und Bedürfnisse und hat gleichzeitig auch das Recht, diesen Raum zu nutzen. Jeder hat das gleiche Recht, außer wir bräuchten eigentlich eine Genehmigung der Waldbesitzer, weil wir ja in der kommerziellen Veranstaltung sind. Wenn wir privat unterwegs wären, könnten wir überall uns frei bewegen. Nach bestimmten Regeln natürlich. Und so ist es halt im Leben. Wenn man richtig Spaß haben will, muss man manchmal die Grauzonen betreten. Ja, und diese erschütterndste Spur war, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Die Wucht, das hat mich wirklich teilweise sprachlos und fassungslos gemacht. Die Wucht, dieses gewalttätige Erscheinungsbild dieses Strichcodes der Kiefermonokulturen da unten zwischen Halbe und Wendisch-Rietz. Also, da ist ein Truppenübungsplatz weiter nördlich und das ist richtig, aber sowas von Reih und Glied mit Nummern nummeriert, dann Holzplätze angelegt, also so, es wirkte wirklich wie ein Feld und wir waren die kleinen Zwerge in diesem Feld und es gibt Riesenmonstermaschinen, die hier alles abernten. Ja, sehr gepflegt, also gepflegt in Anführungsstrichen, sehr aufgeräumt aus und es war irre, ja. Es war wirklich einfach der Wahnsinn. Und nachts, wir konnten es ja nicht mehr tragen, am Tag konntest du da nicht durchlaufen, das war einfach zu krass, weil die Hitze einfach auch unerträglich war, weil im Kiefernwald, wo alles in Reih und Glied steht, kaum Kühlung ist. Ganz anders als in einem Laubwald oder Mischwald, deutlich viele, viele Grade kälter, sind wir oft nachts gelaufen und haben dann ab und zu mal einen Scheinwerfer angemacht, mittendrin in so einem ganz junge Kiefern, die einmal durchforstet, die stehen dann so alle Meter Abstand und dann guckst du in diese Reihen rein und es sieht aus wie am Reißbrett, das ist unglaublich gewesen. Und scheinbar tot, sagt er immer, Artenarmut und so weiter, das hätte was Wüstenähnliches und umso mehr wir uns so rein haben fallen lassen in diese menschengemachte Katastrophe, umso mehr apokalyptisch dystopische Schönheit haben wir irgendwie auch darin erdacht. Nicht alle, aber ich hatte so mit einigen Gespräche, irgendwie ist es doch ganz schön, ja, dieses Ordentliche und dann vor allem die Oasen. Mitten im Kiefernwald, irgendwann konnten wir dann die Karte so lesen, dass wir wussten, ah, das ist wieder eins oder eine Insel, ein Luch, ein kleiner versteckter Sumpf, wo plötzlich Laubbäume stehen, wo sich alle Tiere, die es in der Gegend gibt, dann zu irgendeinem Zeitpunkt tummeln, wo wir auch die meisten Knochen gefunden haben, wo natürlich immer Naturschutzgebiete und streng geschützte Landschaftsformen da vorlagen oder Naturschutzdenkmäler, wenn sie ganz klein waren. Aber die waren da und die waren zu Fuß erreichbar tagtäglich und haben uns wieder immer wieder so versöhnt. Und gleichzeitig war dieser, also leerer Kiefernwald, um das nochmal ganz kurz genauer zu definieren, hieß in manchen Gegenden nur gleich alte, gleich große Bäume, je nach Altersstufe und nach ein paar hundert Metern eine jüngere oder ältere Altersklasse. Und am Boden Moos. Dickes, fettes Moosbett, ein Moosteppich, super ausgetrocknet. Und ja, es war schon mal ab und zu eine kleine Eiche, aber die war nicht größer als 20 Zentimeter, soweit dein Auge blicken konnte. Die Birken haben es manchmal auf Brusthöhe geschafft. Aber das war's. Da standen keine Traubenkirschen, da gab es keine abwechselnden Baumarten hintereinander, sondern es war dieses Moos, diese Kiefer. Noch nicht mal Farne oder so. Es gab andere Gegenden, da gab es dann wiederum Adlerfarne und so, aber in bestimmten Waldgebieten war Sand, Moos, Flechten und Kiefer. Und in dieser Ödnis, durch Spurenlesen, gigantische Käfer zu erahnen, die ihre Spuren hinterlassen haben, die wir nicht gesehen haben, und am nächsten Morgen diesen Lepidaire, sagen wir, diesen Pudersand voller Tierspuren zu sehen. Im Moos, wahrscheinlich wochenalte Rothirsch, Wildschwein, Rehspuren zu sehen, sagt uns hier, irgendwo sind die Tiere. Wolfsspuren zu sehen. Also die sind auch da und die sind jetzt auch da. Die denken wahrscheinlich nicht so komische Gedanken wie wir, die sind jetzt einfach hier. Denen geht es wahrscheinlich nicht so gut wie in Rehen, wie im Laubwald, aber die sind da. Und dann plötzlich, mitten in dieser Ödnis, in einem Labyrinth, also, verläufst dich, du bist weg. Ja, Glück habe ich so ein GPS-Gerät dabei gehabt, an meiner morgendlichen Streifzüge einen kompletten Schwarzspecht zu finden, mit Schädel, mit allen Federn und mal kein Jungvogel, wo noch die Kehle unten blutig sind, sondern alles komplett vorhanden. Was für ein Geschenk. Diese Knochenfunde und plötzlich Erlebnisse, wie es mir an einem Morgen gegangen ist, wo lautlos und wie ein Schatten ein Kuckuck kommt, sich 20 Meter von mir entfernt hinsetzt, auf 10 Meter rankommt, eine Raupe fängt am Kiefernstamm, da kurz verharrt, zurückfliegt auf die Jagd, an Sitzwarte, da frisst und lautlos, wie er gekommen ist, wieder verschwindet hinter so einem Hügel. Und ich ganz leise über diesen Hügel rüber schleiche, es waren 20 Schritt oder so im Sand, barfuß, konnte man super schnell auch leise sich bewegen. Und er war weg. Die Landschaft war wieder leer. Und so, ich habe ihn dann genannt, den verkannten, berüchtigten, heimlichen, stillen, ulkigen Jäger der Landschaften, der auf dem Weg in den Süden war. Der Kuckuck. Oder den Seeadler zu sehen und viele andere tolle Erlebnisse dann mitten in dieser Landschaft. Und jede Tierbegegnung, jede Spur wurde natürlich dann dadurch zum Highlight. Ja, und wir haben viele Fragen aufgeschrieben über Forst und wie das da alles dort ist. Und die es noch zu beantworten gilt, die es noch zu erforschen gilt. Und das Highlight dieser Tour, und wahrscheinlich ist es auch das Highlight dieses gesamten Jahres 2024. Ich kröne sie jetzt, ich glaube nicht, dass noch was Krasseres kommt. Zur Spur des Jahres 2024 ist uns auf dieser Tour begegnet. Und das Abgefahrene an dieser Spur war, ich hab da was entdeckt, da hab da was gesehen, hab das nochmal gesehen, nochmal gesehen, nochmal gesehen. Irgendwann dachte ich, okay, ist ja nicht zufällig. Und dann habe ich ein paar Sachen da aufgesammelt und saß mit den Kids, die waren alle müde und erschöpft und verschwitzt von der Nacht und wollten baden gehen. Der See war schon in Sichtweite. Er hat gesagt, na wartet, ihr müsst jetzt noch ganz kurz Netzwerke, ökologische Zusammenhänge, Fragen stellen. Ich habe hier was gefunden. Ist euch das aufgefallen? Keinem ist aufgefallen, außer meinem Kids, meiner Praktikantin Pauline. Die hat die Dinger auch gesehen. Und dann sage ich, wenn es keinem aufgefallen ist, müssen wir jetzt drüber reden. Alle, oh. Und dann haben wir darüber gesprochen und ich habe eine wilde Theorie entwickelt, die völlig falsch war. Für mich erstmal ganz schlüssig klang. Am nächsten Morgen eine neue wilde Theorie in den Raum gestellt und gesagt, Kinders, wir müssen nochmal drüber reden, weil das, was ich euch gestern erzählt habe, klang vielleicht gut, aber ich glaube, es ist völliger Schwachsinn. Und so ging das Tag für Tag und ich bin geschwankt sogar zwischen Königreichen. Also es gab Ideen nicht jetzt von mir, dass es aus dem Pflanzenkönigreich war, diese Spur, dieses Hinterbleibsel am Kiefern, Mono-Moosboden. Es gab in mir hauptsächlich das Schwanken zwischen dem Königreich der Pilze und dem Königreich der Tiere. Ist das tierischen Ursprungs oder ist es bizarr? Und ich habe lange nicht mehr auf Jugendscout so viel abends auf Google gehangen und versucht irgendwie rauszukriegen, ob ich was Ähnliches finde bei irgendwelchen Bildern. Es ist mir einfach nicht gelungen. Ja, und diese Spur war ein Rätsel, was eine Woche lang ein Rätsel blieb, in einer Dimension, die ich wirklich lange nicht mehr hatte, dass es noch nicht mehr in Königreich einordnen konnte und nicht mehr sagen konnte, ist es jetzt was Vertrocknetes oder ist es so gewollt oder ist es von dem Jungtier oder von dem Alten? Es war immer wieder klang es ganz schlüssig, aber es gab da sowas, nee, passt doch nicht ganz. Ja, bevor ich zu dieser Spur komme, war das Häufigste, was ich erlebt habe, und das ist wahrscheinlich auch ein Phänomen von Monokulturen, dass wenn du ein Tier entdeckst, das dort vorkommt und sich da wohlfühlt, wie in dieser Jahreszeit die Kreuzspinne, verschiedene Arten, Gartenkreuzspinne, Herbstkreuzspinne haben wir gesehen und die gehörnte Kreuzspinne, die sich diese Kiefern ausgesucht hat, die ja alle im gleichen Abstand stehen und da Riesennetze reinwebt und manchmal drei Kreuzspinnennetze nebeneinander. Und wie oft war ich mit der Nase genau vor der Spinne, bevor ich bemerkt habe, dass da das Netz ist, weil manchmal gucken die Augen so durch, man sieht's nicht. Und sehr, sehr oft bin ich in die Spinnenweben. Ich bin durch tausende Kreuzspinnenweben. Es war unmöglich, sie alle zu umschiffen. Es war einfach nicht möglich. Und die armen Spinnen brauchen ca. 45 Minuten, um so ein Radnetz wieder neu zu spinnen. Mussten wieder von vorne anfangen. Aber da die Scoutlight hinter mir lief, haben wir dann immer ein Netz sozusagen kaputt gemacht. Aber am schlimmsten war es in der Nacht. Und ich muss mich bei jedem neuen Netz entspannen. Ich habe ja auch ein bisschen Angst vor Spinnen. Und wo ist die jetzt? Ist die an mir dran? Ist die weg? Irgendwann habe ich die Sicherheit, okay, die kriechen nicht auf dich rauf, weil die rechtzeitig weggehen und dann sich eher so wegbaumeln lassen. Aber dann irgendwann sitzt dann doch so ein Riesenvieh in deinem Nacken und du merkst, was ist denn das? Das ist ja ganz schön weich und, also irgendwas ist das mit den Spinnen. Und das Problem ist, wenn du nachts läufst, du kannst ihnen nicht ausweichen, weil wir ohne Taschenlampe gehen und bist ständig in diesen Spinnennetzen. Und daher war mein Spitzname in dieser Tour Spider-Man, weil ich eingewoben war von Spinnennetzen. Und wir haben die jeden Tag und überall und ständig getroffen, die guten Kreuzspinnen, und keine 20 Meter ohne. Die hauptdominante als alltags begleitende Spur unserer Jugendscout-Tour in diesem Jahr. Und bevor ich zum Highlight, zur letzten Spur, ich war nicht zur letzten, sondern zur abgefahrensten, für mich persönlich zur absolut durchgeknalltesten Spur des Jahres komme. Nein, was sage ich? Ja, jetzt 3 Jahre und ich habe so vielen Leuten schon erzählt, dass bestimmt manche von euch jetzt schon ganz genau wissen, worum es geht. Das ist Perlen für die Säue, jetzt ist in 3, 4 Minuten runterzurasseln, was ich bei manchen Menschenbegegnungen machen musste, weil ich meine Begeisterung dann etwas übergequollen ist. Und dann kriege ich es jetzt schon hin, es in 2 Minuten zu packen. Aber es ist zu schade, denn da steckt zu viel drin. Daher muss ich jetzt, wenn ich auf die Uhr gucke, sagen, war das Teil 1 des Auftakt-Podcasts der zweiten Wildnissaison. Und ich freue mich auf Teil 2, der hoffentlich in kürzeren Zeitabständen kommt, als jetzt unsere lange Sommerpause war. Ich wünsche euch so einen guten Start wie hier bei uns und so viele Stieglitze und andere Finkenarten und Sonnenblumenfelder in der Nähe und wieder singende Blaumeisen und Kohlmeisen und aufgeregte Spechte und Kleiber. Denn all diese schönen Singvögel und anderen gefiederten Freunde waren so lange still in der Mauser und in dieser Hitze, dass es echt erfreulich ist, sie jetzt wieder zu hören und zu wissen, sie sind da. Denen geht's gut, die sind fit und der Herbst kann kommen, die Zeit der Mast und der Freude und des Überschwangs und natürlich für die Singvögel des Strophenlernens, um möglichst erfolgreich seine Gene im nächsten Jahr weitergeben zu können, wenn ich als junges Männchen oder junges Weibchen eine Art mein erstes Jahr durchlebe. Was für eine Aufregung. Und viele von denen werden ja nicht älter. Schaut aus, nach denen jeden Tag ein bisschen Buchfink ist ein Muss. Ich war heute mit einer Gruppe von über 30 Menschen zusammen. Alle naturaffin, alle drin im Thema, einige super spezialisiert in bestimmten Themen. Und wir stehen im Park und ich frage, wer kennt den Buchfink? Wer hat ein Bild im Kopf? Nicht mit der Gesang, sondern nur, wie sieht der Vogel aus? Und wer hat keine Ahnung, wie der aussieht? Und bitte seid ehrlich, Leute. Und bis auf 2, 3 Hände waren fast alle oben. Und ach, das hat nichts mit dem Desinteresse zu tun oder dass Leute irgendwie doof sind. Es hat einfach damit zu tun, dass es nur mindestens nur noch die Hälfte der Buchfinken wahrscheinlich gibt an Anzahl der Individuen im Vergleich zu vor 50 Jahren. Wenn wir dem Berthold glauben, der sagt, dass 1% an Individuen Jahr für Jahr schwinden. Also Buchfink ist der häufigste Brutvogel in Mitteleuropa und ja, den müsst ihr euch jetzt gleich reinziehen, wenn es euch genauso geht und euch nicht schlecht fühlen und den ein paar Tage lang anhängen und ein Buchfinkfoto vom Männchen und vom Weibchen, weil die sehen ein bisschen anders aus, an euren Kühlschrank hängen und bringt es allen Beinen. Verschenkt Buchfinkpostkarten. Liebe Freunde, liebe Freundinnen und alle anderen, seid gegrüßt, fröhlich gezwitschert. Bis bald, euer Vorloge.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vorlobe Paul.